Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mangel herrscht überall dort, wo wir heute hinschauen. In den Kliniken, dort klagen Ärzte über die belastenden Arbeitsbedingungen. In den Schulen, dort hat sich 7 Monate, nachdem der Digitalpakt in Kraft getreten ist, die IT-Ausstattung noch nicht großartig verbessert. Und dort herrscht vielerorten weiterhin Lehrermangel und trotzdem dauern Anerkennungsverfahren ausländischer Pädagogenabschlüsse viel zu lange. Das und mehr zum heutigen Tag der Handschrift bei Campus und Karriere mit Thekla Jan. Alle 2 Jahre befragt die Ärztegewerkschaft Marburger Bund ihre Mitglieder zu den Arbeitsbedingungen. Das Ergebnis ist für uns alle interessant, denn letztlich ist es ja auch eine Wasserstandsmeldung für Patienten. Heute Vormittag wurden die jüngsten Umfrageergebnisse in Berlin vorgestellt. Danach sind die Arbeitsbedingungen in den deutschen Kliniken so schlecht, dass Ärzte nur noch wenig zu dem kommen, weshalb sie den Beruf eigentlich gewählt haben. Mirja Meinhardt mit den Einzelheiten.
Jeder 5. Klinikarzt denkt ans Aufhören. Zu viel Arbeit, zu viel Zeitdruck und immer mehr Bürokratie machen angestellten Ärztinnen und Ärzten in Krankenhäusern offenbar zu schaffen. Die Mehrheit der Befragten fühlt sich im Alltag stark belastet oder überlastet, sagt die Präsidentin des Marburger Bundes, Susanne Jona. Die große Arbeitsbelastung lässt sich auch an den geleisteten Überstunden ablesen. Angestellte Ärztinnen und Ärzte geben an, im Schnitt 6,7 Überstunden pro Woche zu leisten. Jeder 5. macht pro Woche sogar 10 bis 19 Überstunden. Fast 3/4 der Befragten haben auch deshalb das Gefühl, dass die Arbeitsbedingungen ihre eigene Gesundheit strapazieren. Viel Arbeitszeit geht für Bürokratie drauf. Verwaltungs- und Organisationsaufgaben sind nach Angaben der Befragten in den letzten Jahren stetig mehr geworden. Mehr als die Hälfte muss sich pro Tag 3 oder mehr Stunden mit Bürokratie rumschlagen. Diese Arbeit könnte oft auch von Schreibdiensten oder Sekretariaten erledigt werden. Das würde den Medizinern mehr Zeit für ihre eigentliche Arbeit geben.
So viel zu den Ergebnissen einer Umfrage über die Arbeitsbedingungen der Ärzte, die heute vom Marburger Bund vorgestellt wurde. Die Ärztegewerkschaft fordert zusammen mit der Bayerischen Krankenhausgesellschaft und dem vor 7 Jahren gegründeten Bündnis junger Ärzte von der Politik endlich die Rahmenbedingungen zu ändern. Mehr Personal, kein wirtschaftlicher Druck der Krankenhäuser, Kontrolle der Arbeitszeiten. Doch hinter diesen eher abstrakt wirkenden Forderungen stehen viele Ärzte und Ärztinnen, die jeden Tag unter der konkreten Situation leiden. Wir schauen genauer hin. Katrin Buhlmann hat einen jungen Assistenzarzt im Alltag begleitet.
Hoffentlich stirbt heute kein Patient. Das denkt Fritz, so möchte der junge Arzt genannt werden, jedes Mal, wenn er zur Arbeit in die Klinik fährt. Der Grund für seine Angst: viel zu wenig Zeit für die Patienten, zu wenig Personal, zu viel Verwaltungsarbeit. Die Folge: Frust, Fehler, Burnout. Oft sei der Patient nur ein Fall in den Akten, erzählt Fritz. Er arbeitet auf der Intensivstation einer bayerischen Klinik. Wir haben seine Aussagen nachgesprochen, weil er nicht erkannt werden möchte.
Das Hauptproblem sind die Spät- und Nachtdienste. Das, muss man sagen, ist sicherlich die Zeit, in der die meisten Probleme auftauchen, die meisten Fehler auch passieren, aber auch die meisten Patienten zu Schaden kommen.
Und tatsächlich sei einer Kollegin schon einmal auf der Intensivstation ein Kind verstorben, weil sie sich nicht ausreichend darum hätte kümmern können, erzählt der 30-Jährige. Sie sei für 14 Patienten verantwortlich gewesen, habe 2 Kinder in einem akuten Zustand gehabt.
Da bleiben einfach die meisten Patienten auf der Strecke. Und dieser Kollegin ist eine Patientin verstorben, die hätte wahrscheinlich besser betreut werden müssen. Damit muss man zurechtkommen. Viele fressen das in sich hinein. Ich weiß von der Kollegin, dass sie danach ganz klar gesagt hat, ich kann diesen Job auf der Intensivstation nicht mehr so machen. Es gibt nicht die Stunde Null. Also die Möglichkeit zu sagen, so, nun setzen wir uns in einem großen Team einmal zusammen und versuchen zu analysieren, was ist falsch gelaufen, was hätten wir besser machen können. Dafür sich die Zeit zu nehmen, das gibt es in den Kliniken nicht.
Arbeitsverdichtung, 16 Stunden und 24 Stunden Dienste sind keine Seltenheit. Ärzte halten den Stress immer öfter nur noch mit Aufputschmitteln und Medikamenten durch. Assistenzarzt Fritz brauchte das bisher noch nicht, kennt aber Kollegen, die sich etwa mit Aufputschmitteln durch die Dienste schleppen. Viele Klinikärzte sind am Limit. Auch die Bayerische Krankenhausgesellschaft, kurz BKG, bestätigt die hohe Arbeitsverdichtung von Ärzten und Pflegekräften. Das sei eine bedenkliche Entwicklung, so BKG-Chef Siegfried Hasenbein.
Es ist schon bedenkenswert, wenn ausgerechnet im Krankenhaus, wo ja eine hohe Sensibilität für Gesundheitsschutz eigentlich da sein müsste, wenn das dann manchmal drunter leidet. Ja. Also deswegen auch mein Credo, Die erste Forderung geht an die Politik, weil sie für die Rahmenbedingungen zuständig ist. Aber jedes Krankenhaus hat auch ein paar Stellschrauben, um selbst was zu verbessern. Und da ist Arbeitsschutz auch ein wesentliches Kriterium.
Immer mehr Patienten, die immer kürzer auf Station bleiben, mit immer mehr Verwaltungsaufwand. Das ist das Problem deutscher Krankenhäuser. Viele Klinikärzte bestätigen die hohe Arbeitsbelastung, wollen aber keine Interviews geben, aus Angst vor Konsequenzen ihres Arbeitgebers. Die zuständigen Ministerien auf Landes- und Bundesebene nehmen den Aufschrei der Ärzte ernst, teilen sie mit. So auch Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Hummel. Sie stellt aber auch klar, der Freistaat werde nicht ins laufende Geschäft der Kliniken eingreifen. Und
ich habe selber auch Medizin studiert, habe im Krankenhaus gearbeitet, aber gleichzeitig erlebe ich auch, dass die junge Ärztegeneration auch Wert darauf legt, dass man eben seine 8 Stunden arbeitet und dann eben auch den Ausgleich zwischen Beruf, Freizeit und Familie hat. Das ist völlig in Ordnung, das will ich auch gar nicht kritisieren. Aber das merkt man dann natürlich in einem Krankenhaussystem, wo es vielleicht durchaus manchmal normal gewesen ist, dass man auch noch mal ein bisschen länger geblieben ist. Das heißt, wir brauchen da und dort vielleicht auch ein paar mehr Ärzte, die das schultern, was die bisherigen Ärzte auch geschultert haben, eben auch, weil es mehr Patienten in kürzerer Zeit sind, die da sind.
Nur auf Bundesebene können die Rahmenbedingungen für die Kliniken geändert werden, so Hummel weiter. Das Bundesgesundheitsministerium in Berlin entgegnet auf Anfrage, dass flächendeckend Arbeitsschutzregeln in Kliniken verletzt werden, sei nicht bekannt. Außerdem liege die Verantwortung bei den zuständigen Behörden der Bundesländer, dass die Arbeitszeiten des Klinikpersonals eingehalten werden. Der schwarze Peter wird also hin und her geschoben. Eine Lösung ist somit nicht in Sicht. Sollte sich nicht bald etwas ändern, befürchtet Assistenzarzt Fritz, dass die Kliniken nicht mehr die Versorgung aufrechterhalten können.
Das ist für die Patienten ganz sicher eine Katastrophe.
Der junge Arzt will auf die Probleme in den Krankenhäusern aufmerksam machen, aufrütteln. Es muss sich etwas ändern, sagt der bayerische Assistenzarzt, damit er und seine Kollegen einfach mehr Zeit haben für ihre Patienten.
Der Digitalpakt im vergangenen Jahr wurde eher als riesiger Erfolg gefeiert. Das Grundgesetz musste geändert werden, damit der Bund sich in die Bildungshoheit der Länder, denn Bildung ist ja Ländersache, einbringen konnte. Am 17. Mai trat der Digitalpakt dann endlich in Kraft. 5 Milliarden Euro schwer, abrufbereit, damit Schulen überall in Deutschland endlich fit gemacht werden mit exzellenter IT-Infrastruktur, Laptops oder interaktiven Tafeln. Was hat sich seither getan? Weniger, viel weniger als erhofft. Bislang wurden erst 20 Millionen für konkrete Vorhaben bewilligt, ein Bruchteil. Und dann gibt es auch noch riesige Unterschiede bei den Bundesländern. Kilian Pfeffer über die schleppende Digitalisierung der Schulen.
Hessen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und das Saarland haben bisher noch kein Vorhaben aus dem Digitalpakt Schule freigegeben. Das berichtet der Tagesspiegel. Die Zeitung hat alle 16 Kultusministerien befragt. Schnell scheint demnach besonders Sachsen zu sein. Dort wurden inzwischen mehr als 8 Millionen Euro bewilligt. Ähnlich sieht es in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hamburg aus. Offenbar haben viele Schulen noch keine Medienkonzepte eingereicht. Ohne dürfen sie aber keine Mittel aus dem Digitalpakt beantragen. Viele Schulträger sind offenbar auch noch dabei zu prüfen, wie die aktuelle IT-Ausstattung überhaupt aussieht und was an Ausbau nötig ist. Der Bund hat bisher keinen Überblick über die Umsetzung des Digitalpakts, obwohl er der Hauptgeldgeber ist. Das hat eine kleine Anfrage der FDP ergeben. Die Bundesregierung will dem Haushaltsausschuss erst Mitte März darüber berichten. Der Bund stellt bis 2024 5 Milliarden Euro für den Aufbau digitaler Infrastrukturen an Deutschlands Schulen bereit. Nach jahrelangen Verhandlungen war der Digitalpakt im Mai in Kraft getreten.
Die Digitalisierung an den Schulen geht mancherorts nur im Schneckentempo voran. Da kann der ein oder andere Kritiker des Digitalen auch einwerfen. Ist ja gar nicht so schlimm, denn dann bleibt mehr Zeit für analoge Kulturtechniken, wie die des Schreibens mit der Hand etwa. Dazu gleich mehr, denn heute ist der Tag der Handschrift. Dass genau heute der Tag der Handschrift ist, hat einen Grund und den lieferte der Amerikaner John Hancock, der heute vor 282 Jahren geboren wurde. Er war Kaufmann und Politiker und einer der ersten Unterzeichner der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Und weil ausgerechnet seine Handschrift sehr markant und auffällig groß daherkam, wurde sein Name zur geflügelten Aufforderung im Amerikanischen "Put your John Hancock here", sagt, wer unterschreiben Sie hier, meint. John Hancocks Geburtstag wurde dann später auch noch zum Tag der Handschrift erklärt. Thomas Wagner hat für uns das Schulmuseum Friedrichshafen am Bodensee besucht. Dort ist derzeit eine Ausstellung zu sehen, Schreiben, Tinte oder Tablet. Und die Frage wird auch gleich umgesetzt mit Schülern, die sich im Seminarraum des Museums mit dem alten analogen Schreibgerät abmühen.
Also wir haben erst mit Federkiel und jetzt mit der Stahlfeder geschrieben. Es ist schwerer zu schreiben und man muss auch immer wieder in das Tintenfass tunken.
Zu dumm, ein Klecks auf dem Blatt. Benaya, 12 Jahre alt, ficht das nicht an. Klar, vieles schreibt er im Alltag am Computer, aber...
Ich finde die Handschrift auch schöner als am Computer zu schreiben. Am Computer ging es schneller, aber es... ist mir trotzdem wichtig, mit der Hand zu schreiben.
Katharina, ebenfalls 12 Jahre alt, sieht das ähnlich. Sie schreibt,
wenn es eher persönlicher ist, dann mit der Hand und wenn eher nicht, dann mit dem Computer. Also ich kann es mir mit der Hand auch besser merken, weil wenn ich es mit dem Computer schreibe, dann klicke ich einfach irgendwo drauf.
In diesem Moment, in den Räumen des Schulmuseums, haben die Sechsklässler ihren Spaß daran, Buchstaben und Sätze mit historischem Schreibgerät per Hand aufs Papier zu bringen. Das dürfe aber nicht über eines hinwegtäuschen. Schreiben per Hand, damit tun sich Schülerinnen und Schüler in Zeiten, in denen im Kinderzimmer häufig bereits ein Rechner steht, immer schwerer.
Also im Unterrichtsalltag merkt man das schon. Die Kinder schreiben nicht so gerne. Sie können auch nicht mehr so lange schreiben. Die Rechtschreibung ist vermutlich auch deshalb ein bisschen schlechter geworden.
Karin Donath-Frankenstein unterrichtet am Karl-Maybach-Gymnasium Friedrichshafen Deutsch und Geschichte. Immer wieder kommt sie mit ihren Klassen ins Schulmuseum, denn dort geht es schwerpunktmäßig um eine Kunst, die vielen Schülerinnen und Schülern zunehmend abhanden zu kommen scheint.
Willkommen zu unserer Sonderausstellung Hashtag Schreiben, Tinte oder Tablet. Heute hier.
Museumschefin Friederike Lutz führt dieser Tage fast im Akkord durch die Sonderausstellung Schreiben, Tinte oder Tablet. Eine Ausstellung, die die Geschichte der Schreibschrift aufzeigt. Von der verschnörkelten Kurrentschrift, in der einst Goethe seine Werke verfasste, über die altdeutsche Sütterlinschrift bis hin zur aktuellen lateinischen Schreibschrift. Die Botschaft lautet:
Schreiben macht Schule. Das heißt, ohne die Schrift und ohne das Lernen der Schrift gäbe es im Grunde keine Schule. Wir wollten wirklich die Geschichte des Schreibens mit der Hand und vor allen Dingen auch die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse über das Schreiben mit der Hand aufarbeiten.
Und genau darin sieht Friederike Lutz den Hauptunterschied zwischen dem Tippen am Rechner und dem Gebrauch von Kugelschreiber oder Füller.
Die Neurowissenschaften wissen inzwischen, dass beim Schreiben mit der Hand unglaublich viele Gehirnareale aktiv sind. Und das ist natürlich schon ein deutliches Zeichen dafür, dass das Schreiben mit der Hand für Menschen wertvoll ist.
Vor allem deshalb, weil beim Verfassen von Texten mit Kugelschreiber oder Bleistift das Vorstellungsvermögen viel stärker gefordert ist als beim Eintippen derselben Texte auf einer Computertastatur.
Wenn ich das Wort Apfel schreibe, höre ich es virtuell, das heißt, das Hörareal ist aktiviert. Dann habe ich ein Bild vom Apfel vor mir, die Sehrinde. Wenn ich das Wort Apfel schreibe, habe ich natürlich feinmotorische Vorgänge, die sich im Gehirn widerspiegeln, weil ich, wenn ich mit der Hand schreibe, beim A eine ganz andere Bewegung mache, als wenn ich das kleine P, das kleine F, das kleine E und das kleine L schreibe. Und das ist, wenn ich mit der Tastatur schreibe, alles stark eingeschränkt.
Grund genug, um daraus den Appell zu formulieren, mit der Hand schreiben in der Schule, so oft es irgendwie geht. Das muss, das darf kein Widerspruch sein zur Digitalisierung des Schulunterrichtes, denn, so Friederike Lutz,
es gibt wirklich auch gute Aspekte der Digitalisierung.
Dem stimmt auch Deutschlehrerin Katrin Donath-Frankenstein zu. Nach ihrer Ansicht kommt es darauf an,
wie man es dann noch umsetzt. Wir werden um die Digitalisierung nicht herumkommen. Aber ich bin auf jeden Fall dafür, dass das Schreiben nicht abgeschafft wird. Also, dass man Tablet-Klassen einführt oder dass sie schon da sind, da werden wir nichts dran ändern können. Und das ist auch eine Entwicklung, die für die Wirtschaft wichtig ist. Aber sie sollten auf keinen Fall verlernen, ihre Handschrift zu haben und nicht vielleicht schon in der Grundschule damit anfangen, am Tablet herumzutippen.
Tinte oder Tablet? Die Frage der Ausstellung im Schulmuseum am Bodensee von dieser Lehrerin heute am Tag der Handschrift ganz klar beantwortet. Eins nach dem anderen. Musik. Lehrermangel herrscht praktisch in allen Bundesländern. Wir bei Campus und Karriere haben immer wieder über den Lehrermangel und die unterschiedlichen Maßnahmen in den einzelnen Bundesländern berichtet. Daraufhin hat sich Cecilia Barrios-Bulling bei uns gemeldet. Sie hat in Chile als Musik- und Grundschullehrerin gearbeitet, zuletzt in Deutschland promoviert in Musikpädagogik. Nun würde sie gerne als Musiklehrerin an einer sächsischen Schule arbeiten, doch auf die Anerkennung ihres Abschlusses wartet sie seit über 1,5 Jahren. Bastian Brandau mit der ganzen Geschichte.
Eine Musikschule im Leipziger Zentrum. Drei Klavierschüler wird Cecilia Barrios-Bulling heute noch unterrichten. Die 57-jährige Brille und schwarze lange Haare arbeitet außerdem als Chorleiterin. Übergangsjobs, wenn es nach der promovierten Musikpädagogin geht. Sie würde gern hauptberuflich das tun, was sie auch schon in ihrer Heimat Chile getan hat.
Das liegt mir viel im Herzen, in den Schulen Kinder zu motivieren und zu dieser musikalischen Interaktion beizubringen und zu begleiten, diese Lernprozessen zu begleiten, weil die sind die Leute, die in der Zukunft seine, wie sagt man, ästhetisches Urteilsvermögen entwickeln können und sich für die Musik interessieren als ja, zukünftiger Zuhörer auch, nicht nur Interpreten.
In Chile unterrichtet Barrios-Bulling lange Jahre an deutschen Schulen, bildet zudem Musiklehrer aus. 2014 kommt sie nach Leipzig mit einem Promotionsstipendium des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes. Für eine musikpädagogische Studie zum interaktiven Lernen lässt sie Kinder an Schulen gemeinsam komponieren, entwickelt dazu Lernkonzepte und lernt das deutsche Schulsystem in der Praxis kennen.
Ich habe immer gehört, jetzt, dass ein Mangel an Musiklehrern in Deutschland herrscht, sowieso ja auch in Sachsen und in Berlin habe ich auch gehört, wo ich auch geforscht habe, dass dringend Lehrer und Musiklehrer sowieso gesucht werden.
Ihre Chance nach der Promotion, denkt Cecilia Barrios-Bulling und stellt einen Antrag auf Anerkennung ihrer chilenischen Zeugnisse. Den Eingang bestätigt das Sächsische Landesamt für Schule und Bildung am 19. Juli 2018. Im Oktober 2019 schließt Barrios-Bulling ihre Promotion ab. Sie würde gern in Deutschland bleiben, dafür aber braucht sie langfristig einen sozialversicherungspflichtigen Job. Sie habe sich immer wieder per Mail und telefonisch nach ihrer Bewerbung erkundigt, erzählt Barrios-Bulling, lobt die Freundlichkeit der Sachbearbeiter. Doch eine Antwort stehe auch über 18 Monate nach dem Antrag auf Anerkennung noch aus.
Meines Wissens nach sollte das etwa 3 Monate dauern, bis man eine Antwort bekommt. Ich kann verstehen, dass es vielleicht 6 Monate bis 9 Monate. Es waren 2 Verfahren. Es war mein Diplom als Musiklehrerin und auch die Anerkennung meines Studiums als Grundschullehrerin. Aber inzwischen sind das 18 Monate. Und das ist für mich doch ein Widerspruch.
Ich bin Francesca Gregori. Ich komme aus Italien und unterrichte jetzt an der 117. Grundschule in Dresden.
Mein Name ist Piotr Munarczyk. Ich komme aus Polen.
In Sachsen herrscht seit Jahren Lehrermangel. Der Freistaat wirbt mit einem Internetauftritt auch um Lehrkräfte aus dem Ausland. Wer einen Antrag auf Anerkennung seines ausländischen Abschlusses stellt, erhalte in 4 Monaten eine Antwort, ist dort zu lesen. 3 Monate sind es laut dem sächsischen Befähigungsanerkennungsgesetz. Doch die Praxis scheint wie bei Cecilia Barrios-Bulling oft eine andere. Man sei personell im vergangenen Jahr an die Grenzen gekommen, heißt es beim zuständigen Landesamt für Schule und Bildung. Er kenne den Einzelfall nicht, sagt der sächsische Kultusminister Christian Piwatz von der CDU. Aber
wir haben das Problem, dass wir personell dort am Limit arbeiten. Wir haben eine Vielzahl von Anträgen, nicht zuletzt durch die Flüchtlingswelle 2015, 2016, wo in relativ kurzer Zeit ein deutlicher Anwuchs dieser Fallzahlen stattgefunden hat. Und wir ja an anderen Stellen auch erhebliche Anstrengungen unternommen haben, um Personalvorgänge schneller abzuarbeiten, Stichwort Verbeamtung. Und das nächste Augenmerk sind jetzt die Anerkennungen. Insofern müssen wir dort schneller werden. Aber wenn sie tatsächlich 1,5 Jahre keine Antwort bekommen hat, dann ist das ein unbefriedigender Zustand.
Denn, so sagt Piwatz, Sachsen brauche mehr Lehrpersonal mit Abschluss aus dem Ausland. Musik gehört bundesweit zu den Mangelfächern. In Leipzig fühle sie sich sehr wohl, sagt Musiklehrerin Cecilia Barrios-Bulling, aber sie würde auch in ein anderes Bundesland gehen. Inzwischen bewirbt sie sich auch auf Stellen außerhalb der Schule. Zu den Verzögerungen kommt hinzu, dass sie eventuell noch ein zweites Fach studieren müsste, um in Sachsen als Lehrerin arbeiten zu dürfen. Darüber aber zumindest hätte sie gern 1,5 Jahre nach ihrem Antrag Klarheit.
Ich möchte eine Antwort bekommen. so schnell wie möglich sind.
Streik im öffentlichen Nahverkehr für einen 13-jährigen Schüler aus Rostock gar kein Problem. Da die Schule aber 10 Kilometer von seinem Zuhause entfernt ist, machte er sich mitten in der Nacht zu Fuß auf den Weg zur Schule. Seine Mutter wollte er nicht wecken und legte ihr einen kleinen Zettel auf seinen Schreibtisch im Kinderzimmer. Natürlich wachte die Mutter auf, rief besorgt die Polizei. Die fand ihn erst einmal nicht, aber um 7 Uhr morgens war der Junge pünktlich in der Schule. Bei ihm bekommt der Satz, er geht gerne zur Schule, eine ganz andere Bedeutung.